SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der vierten von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinscher Gütschjeter. Dinscher hat einen Bruder bekommen, Özgür, aber Geld ist immer noch kein Star, nur die alten Schulden. Die Kneipe von Yilmaz wirft nichts ab. Fatma arbeitet sich krumm, erst am Band in der Fabrik und von da geht es gleich aufs Feld. Spargelernte, Erdbeerernte, Gurkenernte. Dinscher lernt derweil Radfahren. 4 Jahre ist er alt und genießt die erste Unabhängigkeit. Aber Fatma geht es nicht gut. Doch immerhin, eine Freundin hat sie gefunden. Es lesen Semma Peuras und Hassan Taschken.
Der bodenlose Nabel. Fatma. Und im Nabel der Fremde sind mehrere Hinterkammern gebaut. In allen suchst du für dein Unvermögen, für deine Sprachlosigkeit einen Rat, einen Stützbalken. Wartest zuversichtlich, wartest und gehst weiter. Das Ziel bleibt immer ein Rätsel, ein verschwiegenes Versprechen. So sah ich es. An die erste Fremde habe ich mich mit Flug und Landung gewöhnt. Die Vergangenheit hat mir dabei geholfen, das vaterlose Mädchen, die Armut. Ihr, meine Kinder, solltet nicht das erleben, was ich schon hinter mir hatte. Das war meine einzige Sorge. Letztendlich ist es ein fremdes Land. Du bist der Gast, der produzieren soll. Dein Platz ist befristet, solange du funktionierst. Das Umfeld lässt dich diese Lehre nicht vergessen. Du bist jung und hast Kraft. Beschwere dich nicht wegen der Arbeit. Arbeite, Fatma, sagte ich zu mir. Ich habe gearbeitet in Fabrikhallen, auf Spargel- und Erdbeerfeldern. Ich habe nie geahnt, dass der Körper eines Tages die Jugend verraten könnte. Das tut er. Auch das durfte ich später zu spüren bekommen. Und die Hinterkammern, die im Nabel der Fremde immer wuchtiger wurden. Die Krankenzimmer, die leeren, stillen, kalten Gänge, das schrille Licht in OP-Sälen. Lach mich bitte nicht aus. Die deutschen Ärzte haben mehr an mir rumgefummelt als dein Papa. Es gibt keine Stelle, die nicht geschnitten ist. Das Skalpell ist ehrlos. Wenn es einmal unter die Haut dringt, will es immer tiefer. Von OP zu OP wurde ich zu einem größeren Krüppel. Die Zeit für euch wurde immer knapper. Die alltäglichen Dinge drängelten sich immer nach vorne. Die Griechin Zeynep, meine Nachbarin, stand mir oft zur Seite. Ach, Kaleh, mach dir keinen Kopf, ich stehe hinter dir wie ein Berg. Sie ist vor Jahren verstorben. Das Paradies soll ihr Ort sein. Ich schulde ihr sehr viel. Das Jahr 1989, ihr Kinder kommt schon alleine zurecht, habt eure eigenen Hausschlüssel. Deine Oma wird von ihrer Schwiegertochter vor die Tür gesetzt. Sie brauchte keine Babysitterin mehr. Ja, was sollte ich machen, Dinscher? In das enge Kinderzimmer stelle ich ein fünftes Bett. Wo waren wir geblieben? Ah, die Krankenhäuser. Ich packe meine Tasche, fülle die Gefriertruhe mit gebackenem, gebratenem, gekochtem Zeug und begebe mich in die Hände der Ärzte. Aber was macht ihr? Was machen die Kinder ohne mich? Wie diese Schuldgefühle tiefe Schnitte im Fleisch verursachen, habe ich an solchen Tagen erfahren. Ich bring das Mehl, wir backen Börekkale. Zeynep. Nach dem Abendessen fährt Ahmed nach Loberich, in die Kneipe von Yilmaz. Warte noch einen Moment, rufe ich ihm hinterher, während ich das gespülte Geschirr abtrockne. Packe in die Tüte 2 Tüten Mehl, Spinat und eine Handvoll Schafskäse. Im Winter sind die Tage zu kurz. Fatma, das Mädchen braucht mich. Neben der Fabrik putzt sie noch die Kneipe. Ihre Kinder sind noch klein. Im Sommer sind die Tage lang, aber die Feldarbeit kommt dann noch dazu. Bei Fatma ändert sich also nichts. Mit Ahmed fahren wir von Dülken nach Loberich. 10 Minuten mit dem Auto. Wie immer, Fatma ist außer Atem, müde, ihr Blick umwölkt. Die Kinder sitzen am Spielautomaten. Dinja kommt mit seiner rotzigen Nase angelaufen. »Wie geht es der Zitrone? Wann darf ich sie wieder besuchen?« Zitrone ist mein Wellenstich, mein Mitbewohner, mein Freund. »Wann immer du willst, sage deinem Vater, er soll dich mal vorbeibringen.« Dinjas schwarze Augen funkeln. Der Küchentisch ist verwüstet. »Mach du dein Ding, ich knete schon mal den Teig, Kalle«, sage ich, »und binde mir die Schürze um.« Während ich den Teig knete, kommt Fatma mit 2 Tassen Kaffee die Treppe hochgelaufen. Ich wasche meine Hände, lege den Teig zum Aufgehen auf den Heizkörper, setze mich zu ihr, zünde meine Zigarette an. Oft verbringen wir die halbe Stunde mit Schweigen. Auch ohne Worte verstehen wir uns. Fatma sieht meine Wunden und ich ihre. Unsere Vergangenheit ist aus gleichem Holz geschnitzt. Bis 1955 lebte ich mit meinen Eltern in Istanbul. Mein Vater war der beste Schuster in Pera. Er hat mir den türkischen Namen Zeynep gegeben, weil sein Lieblingslied aus Anatolien einem Mädchen namens Zeynep gewidmet war. Für Zeynep ließ ich einen Kamm aus Gold schmieden. Damit soll sie ihre Locken kämmen. Ich war 10 Jahre alt, als dieser verdammte Tag unser Leben und das vieler Minderheiten in Istanbul gegen die Wand schlug. In Absprache mit Staatsorganen schrieb die Zeitung Istanbul Express, dass in Thessaloniki das Geburtshaus von Atatürk von Griechen bombardiert worden sei. Auch wir Griechen in Istanbul wurden für diesen Anschlag schuldig erklärt. Es gibt immer und überall hungrige Hunde, die für ein paar Almosen das Gewissen aus dem Kopf schmeißen. Sofort wurden Trupps von Männern organisiert. Die ersten markierten die Fassaden unserer Häuser und Geschäfte. Den Rest erledigte die nächste Gruppe mit Stöcken und Waffen. Nicht nur Griechen zählten zu den Minderheiten, auch Armenier, Juden, Assyrer. Mein Vater kam nach Hause und verriegelte zuerst alle Türen. Eine Woche durfte keiner von uns vor die Tür. Mit Hilfe eines Lederhändlers fuhren wir mit 2 Koffern Gepäck nach Izmir und von da aus mit der Fähre über das Ägäische Meer nach Kavala. In die Stadt, wo einmal die Großmutter von Fatma gelebt hat. Meine Mutter dachte sich bis zu ihrem Tod Lieder über die Ausplünderung ihres Hauses aus und sang sie. Im Jahr 1968 kam ich allein nach Deutschland, hatte hier niemanden. In der Fabrik lernte ich den Ahmed kennen. Er war genauso allein wie ich. Bei ihm habe ich Zuflucht gefunden. Seine Frau lebte mit 2 Söhnen in der Osttürkei. Ahmed schickte an jedem Monatsende einen Teil seines Gehalts an seine Fernfamilie. Einige sahen mich als seine Mätresse, deutlicher gesagt als eine Hure. Zwischen mir und Ahmed war das kein Thema. Er war mir gegenüber offen, er hat nie ein Geheimnis aus seiner Familie gemacht. Und ich habe ihn so akzeptiert, wie er ist. Ich koche für ihn, wasche, bügle seine Wäsche, wasche ihm den Rücken und werde als böse Mätresse abgestempelt. Seine Frau in der Türkei, die jeden Monat das Geld abhebt, ist dann die Arme, die Betrogene. So einfach ist es nicht. Aber was soll's? Ahmed erzählte mir, dass die Frau von Yilmaz, die Fatma, im 5. Monat schwanger war und Gelüste nach Maiskolben verspürte. Er wollte bei uns auf dem Bauernhof mal fragen, ob sowas noch zu finden wäre. Aber wo sollte der Bauer mitten im Januar Maiskolben finden? In einem Supermarkt hatte ich vor ein paar Wochen noch gekochte Maiskolben im 2er-Pack gesehen. Ich fuhr mit Ahmed zum Supermarkt. Da lagen die immer noch in der Kühltruhe. Wir kauften 2 Packungen und brachten diese nach Loberich. So habe ich Fatma kennengelernt. Heute ist sie mir näher als meine eigene Familie. Wie gesagt, bei uns beiden findet sich dieselbe Wunde an der gleichen Stelle. Vor Weihnachten backten wir gemeinsam Kavala-Plätzchen mit Mandeln. Dinca und Özgür mochten diese auch sehr. Vor Ramadan bereiteten wir Halwa zu, backten Yufkas und Börek. Vielleicht ist diese Wundenverwandtschaft die engste, ehrlichste Beziehung, die es geben kann. Dann spielen auch die Herkunft, der Glaube keine Rolle mehr. Der Teig ist bereit, lass uns an die Arbeit gehen, bevor die Ksanar, die Kinder vor Hunger, die Wände anknabbern. Ich hatte Fatma beigebracht, wie man den Teig mit den Händen so groß wie die Tischfläche streckt. Mehr als ein paar Tropfen Öl braucht man dafür nicht. Und dann konnte sie es besser als ich. Während sie den Teig hauchdünn auszog, wusch und hackte ich den Spinat. Und sobald das erste Blech im Ofen war, setzte ich die Teekanne auf den Herd. Mit allem waren wir dann in einer Stunde fertig und es wurde zusammen gegessen. Wenn die Kinder ins Bett gingen, schütteten wir uns gegenseitig noch bis Mitternacht die Herzen aus. Ich fragte Fatma, wie es mit mir wohl enden würde. Was mache ich, wenn mich Ahmed eines Tages vor die Tür setzt oder einfach zurück zu seiner Familie fährt? Kommt Tag, kommt Lösung, tröstete sie mich mit ihrer warmen Stimme. Fatma war ein gläubiges Mädchen. Alle waren für sie Kinder Gottes. Sie machte niemandem Vorwürfe. Sie selbst betete 5-mal am Tag, buk zum Zuckerfest von morgens bis abends, ließ zum Opferfest ein Schaf schlachten. Das Essen hat sie an uns und andere verteilt, ob man ihrer Religion angehörte oder nicht. Auch gegenüber den Mädchen in der Kneipe hat sie nie den Finger erhoben. Eines Tages werden sie merken, dass die Jugend verweht, die Schönheit verblasst, die Einsamkeit sich bis ins Mark festsetzt. Spätestens dann werden sie es schon merken. Und wie kann ich anderen sagen, sie würden ein falsches Leben leben, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe? Mehr sagte sie nicht. Hat allen ein Bett zur Verfügung gestellt, ein warmes Gericht, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Alle wussten, die Welt tickte anders, wo die Menschen kaum etwas besaßen. Dort sprudelten immer Sünde und Unmoral, weil der Eigennutz alles andere in den Schatten stellte. Alle 2 Jahre verbreitete sich das Gerücht, dass die Firma Pierburg ihre Tore schließe. Mehr als der Hälfte der Mitarbeiter kündigen werde. Wie im Jahr 1989, als eine Finanzkrise eine große Welle durch die Welt machte. Diese Gerüchte verunsicherten Fatma sehr. Sie sprach nur noch von Schulden, die sie noch abbezahlen musste. Wie würde sie dann die Kinder großziehen? Allein auf die Einnahmen der Kneipe konnte sie sich nicht verlassen. Kommt Zeit, kommt Lösung, Kalle. Ich tröstete sie mit ihren eigenen Worten. Die Sorgen des Alltags waren wie eine Schleife, das Ende war nie zu finden. So gab es auch zwischen uns immer etwas zu klären. Bis Yılmaz nach oben in die Küche rief: Zeynep, Ahmed möchte nach Hause fahren. Diese Zeremonie wiederholte sich 1 bis 2 Mal die Woche, bis Ahmed in der Fabrik einen Schlaganfall erlitt und bettlägerig wurde. Die Mätresse durfte jetzt die Krankenpflegerin spielen. So ist es nun mal. Kein Grund, sich zu beschweren. Ab und zu rief Fatma an: Kalle, wie geht's? Seid ihr zu Hause? Ich werde gleich mit Yılmaz ein Blech Börek schicken. Dinca kommt mit, er will unbedingt den Vogel sehen. Ach, Fatma, ach, Kalle. Alle sprechen von Ehre. Fatma. In Grevenbruch, der ersten Stadt in Deutschland, in die wir nach unserer Ankunft vom Kölner Dom aus gebracht wurden, lebte ein Zuchhälter namens Cemal. Cemal sammelte junge Mädchen, die ihre Familien aus Angst und vor Sehnsucht nach Freiheit verließen. Die meisten hatten sich unglücklich verliebt oder ihre Jungfräulichkeit verloren und konnten aus Furcht vor Bestrafung und Gewalt nicht mehr ins Elternhaus zurück. Der kleine Jamal, wir sagten Jamal mit dem Arsch nah am Boden, suchte für diese Mädchen nach Kunden in Kneipen. 4 oder 5 Mädchen brachte er damals zu uns. In der Kneipe durften sie kellnern, putzen, mehr nicht, das war meine Bedingung. Prostitution ging gar nicht. Ich weiß doch, wie die türkischen Männer ticken. Fast alle tragen ihr Gehirn im Schwanz. Versuchte die Mädchen zu überzeugen, wieder zu ihren Eltern zu fahren. Letztendlich waren es Mütter und Väter, die würden ihnen schon verzeihen. Yılmaz findet die Eltern. Mit unserer VW-Karre machen wir eine Deutschlandreise. Die Gül fahren wir nach Köln, die Selma nach Frankfurt, versuchen die Eltern zu überreden. Die Mütter werden sofort weich und wollen ihre Kinder wieder aufnehmen. Bei den Vätern und Brüdern ist es schwieriger. Diese Männer, die bei jeder Möglichkeit Sabbat hinter jeder Frau herlaufen, die sind fest davon überzeugt, dass die Familienehre über alles geht. Ach, diese Dummköpfe. Das Mädchen namens Gül kommt, wie gesagt, aus Köln. Der Vater empfängt uns vor der Haustür, das Gesicht hart wie ein Panzer. Sie ist auf dem Strich gelandet. Ich werde mich nicht bemühen, ihr zu verzeihen, murmelt er. Nach 3 Monaten kommt Gül wieder nach Loberich, mietet sich ein kleines Zimmer und eröffnet ihr Gewerbe. All die Männer, Väter und Söhne stehen vor ihrer Türschlange. Männer, die Familienehre für sehr wichtig halten. Ich erfahre es viel später. Ziehe meinen Mantel an, möchte zu ihr. Vielleicht können ein paar Ohrfeigen helfen. Mein Schwager hält mich davon ab. Nach 1 Jahr ersticht sie einen Kunden mit dem Messer. Aus dem Kölner Knast schreibt sie uns Briefe. Verzeiht mir, schreibt sie. Verzeihen? Gott soll dir verzeihen. Ich mische mich da nicht ein. Dinja, du liest mir die Briefe von ihr vor. Diese enden immer mit einem Gedicht. Menschen sind komisch. Wenn einem der Hintern brennt, wird aus jedem ein Dichter. Seltsam. Wie gesagt, manchmal klappt es. Die Familien kommen wieder zusammen. Manchmal fahren wir mit dem weinenden Mädchen auf dem Rücksitz wieder nach Hause. Ich weiß auch, viele von den Mädchen haben heute Kinder, eine eigene Familie. Das Lied der Huren. Wir tragen unser Schweigen im Brustkorb. In diesem Schweigen lodern hohe Flammen, viele Hochfeuer. Wir möchten ins Meer geworfen werden, auf der Mähne der Wellen brausen, möchten zum Strand gespült werden, verstummt und müde wie ein Stein. Das Leben ist kein Kampf. Weder der Niederlage noch dem Sieg wollen wir das Gesicht einreiben. Selten wird aus einem Traum ein hoher Berg. An seinem Rücken pflücken wir wilde Blüten. Selten fällt die kindliche Seele in die Reife. Hinter uns sind wirbelnde Staubwolken. Die Flucht wird ergriffen, der Wind, unser Brot, unser eisiges Wasser. Uns kann kein Prügel halten. Lieber zertrümmern wir das vertraute Heim. Natürlich ist die Einsamkeit unser teuerstes Gut. Wir geben ihr einen Tritt, bekommen Tritte zurück. Aus rohem Wort legen wir die Wunde offen, kehren zu uns zurück und bekehren die Welt. Finden uns an einem Abgrund wieder, ergreifen den Verstand, werfen ihn in die hungrige Tiefe. So wie wir der Sünde verfallen sind, so erschrecken wir uns vor eurer Güte. Denn eins wissen wir, der Weg zu eurer Güte führt über die Glut. Deshalb verglühen wir lieber zu Asche im eigenen Feuer. Denn auch wir haben das Wasser aus dem Tonkrug geschlürft. Auch wir besteigen die Sterblichkeit zwischen hier und Fernsein. Letztendlich ist es eine ewige Trunkenheit, ob wir uns in den heiligen Fluss legen oder in den bitteren Wein.
Kneipenszene 1. Ein Traum von Dinçer. Männer tragen Dämonenköpfe, wie in dem Film Legende von Ridley Scott. Hast du das neue Küken gesehen? Ich würde sie sofort abschleppen, besteigen, ihr die Butter auf das Brot schmieren. Meinst du die mit den langen blonden Haaren?
Ja, die Haare wedeln über ihren Arsch. Die Stute macht mich verrückt.
Sie heißt Selma. Sieht nach einem guten Motor aus.
Da musst du aber schnell sein, denn wenn die Fatma deine Gedanken liest, hast du verloren.
Sie auf den Boden legen und den Hammer so richtig auf den Amboss schlagen, das brauche ich jetzt.
Dir ist nicht mehr zu helfen, du Schwein.
Mama kommt mit einem Besen in der Hand.
Ihr seid alte Männer, schämt ihr euch überhaupt nicht?
Schwester Fatma, nimm es nicht so ernst, das war doch nur Spaß.
Denk gar nicht daran. Sie ist ein flügelloser Vogel, lebt hier in meiner Obhut, verdient ihr Geld. Wer sie schief anglotzt, kriegt Ärger mit mir.
Und wenn sie es auch will?
Bringt mich nicht auf die Palme. Draußen könnt ihr jede Scheiße treiben, die ihr wollt, aber nicht hier. Hier muss sich jeder beherrschen und wehe, einer von euch geht an den Reißverschluss.
Schwester Fatma, kannst du meinen Weib anrufen? Sag ihm, sie soll die Kinder mit Geld schicken. Das Spiel wird noch dauern.
Wir haben fast Mitternacht. Deine Frau Fatima hat den ganzen Tag geschuftet. Die Kinder sind längst im Bett. Wieso spielst du, wenn du kein Geld hast? Soll deine Frau die 6 Kinder ernähren oder nur noch deine Schulden begleichen?
Wenn du kein Geld hast, wieso spielst du weiter? Sag doch gleich, dass du eine Niete bist.
Auch im Schuldenheft gibt es keinen Platz mehr. Müsst ihr diese Pisse trinken?
Schwester, wir trinken, damit ihr Geld verdient.
Ah, damit wir Geld verdienen. Das Bier wird hier nicht vom Wasserhahn geliefert. Du hast nie Geld in der Tasche. Und wer bezahlt das? Jeder von euch bekommt noch ein Bier. Ja, aber das Mädchen lasst ihr in Ruhe. Verstanden?